Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Es ist ganz schön, wenn man einfach so morgens aufzeichnet und man ist gut ausgeschlafen, man ist gut gelaunt und dann sieht man auf dem Screen die Podcast-Partnerin, die einen freudig begrüßt mit: Wir haben Druck, wir haben Zeitdruck, los, zack, zack. So, da bin ich. Also, wie war denn noch mal mit der Woche, Sarah?
Entschuldigung. Ich habe gerade ein bisschen Pressure gemacht, weil wir haben, wir versuchen ja, es ist ja wirklich verrückt, in unser beider Leben immer wieder dieses Zeitfenster zu finden. Und weil wir ja auch super gern uns festquatschen schon vorm Podcast, ist das natürlich dann ungünstig. Sonst wären nachher die Folgen so mega kurz. Wir müssen unseren Pre-Talk quasi in den Podcast rein verlegen.
So sieht's aus.
Mein Hundemoment der Woche. Sunny hat Interessenten schon, tatsächlich.
Nein.
Doch.
Kommt das durch diesen Podcast?
Nein. Oh, der war da noch gar nicht ausgestrahlt. Das war, wir haben ja morgens aufgenommen und quasi eine halbe Stunde später bekomme ich eine Nachricht über die Lisa vom Verein und die dann sagt, also der oder der, den ich kenne, die Eltern, da ist der Hund jetzt verstorben und die sind auf der Suche nach was ganz Niedlichem, Unkomplizierten. Habe ich gesagt, ja, hier, habe ich. Und ja, so kam das eine zum anderen. Wir haben schon ein bisschen telefoniert und am Samstag bekommt sie Besuch. Da wird sie dann kennengelernt. Und wenn das für beide Seiten passt, ja, dann hat Sunny tatsächlich in so kurzer Zeit schon vielleicht das Große losgezogen. Ist das nicht schön?
Geht. Aber ja, natürlich für den Hund.
Es geht,
total,
weil du bist jetzt frustriert, weil du Unrecht haben könntest.
Nein,
und das geht wahrscheinlich
Unrecht.
Noch ein paar hundert anderen Menschen so, weil die sich so denken, Moment mal, da haben wir ja jetzt nicht mit gerechnet. Im Übrigen, glaube ich, ist im Moment bei mir zu Hause mein Mann tatsächlich am frustriertesten, weil der die echt super toll findet. auf der anderen Seite sind wir einfach super froh für sie, wenn das passt, weil das ist ein total cooles Setting für sie. Also wäre es so, zumindest klingt echt super. Mit viel Spazieren, viel Kraulen und Kuscheln, immer dabei sein dürfen oder überwiegend dabei sein dürfen, nicht lange zu Hause rumhocken, während Menschen stundenlang arbeiten. Also alles so, wie man sich das so wünscht für einen Hund. Plus, dass die interessierte Person so eine Initiative Hundewiese gegründet hat und halt total mit vielen Hundemenschen connected ist, sodass Sunny wahrscheinlich auch noch ultra viele Hundefreunde bekommen könnte. Und das ist doch einfach voll cool alles.
Ja. Wow. Wie schnell geht das bitte? Und dann ist jetzt im Grunde genommen eigentlich der Stresstest, ne? Also Hund abgeben, ja, nein, also aber wenn es jetzt klappt, dann seid ihr vielleicht ein bisschen über den Berg. Vielleicht gewöhnt ihr euch dann ein bisschen daran. Aber ich glaube, das wird schwer. Also irgendwie habe ich
weiß
das Bauchgefühl.
Auch nicht, ob man sich daran gewöhnt. Ich weiß nicht, weil du verliebst dich ja in jeden Hund irgendwie anders auch. Das ist, die haben ja alle, also die Sunny hat jetzt schon so viele Eigenarten, wo ich denke, ach, das ist ja niedlich, ach, das ist ja niedlich und ach, guck, wie sie dies oder jenes macht. Und jetzt ist es schon so, dass wenn ich das Haus verlasse, ich wiederkomme und man dann sagt, boah, die hat die ganze Zeit irgendwie gebimmert und dich vermisst. Und also das ist, wir sind schon verbunden. Das ist einfach Wahnsinn, wie schnell das geht, gerade bei Hunden, die so einen Durst nach einer Beziehung haben. Und das ist ja so, dass diese Hunde, die von dort kommen, die sind komplett ausgehungert, was Beziehung und Verhältnis angeht. Und wenn das Angebot dann gemacht wird, dann greifen die einfach super gerne zu. Nicht alle natürlich, aber die allermeisten. Und Sunny ist so jemand. Das macht es mir auf der anderen Seite jetzt auch ein bisschen einfacher, weil ich weiß, dass wenn die Menschen so toll sind, wie ich es mir wünsche und vorstelle, und ihr ein gutes Angebot machen, dann wird sie auch da wahrscheinlich super schnell sagen, ja, sehr gerne.
Vielleicht.
Ich hoffe es. Aber das Kennenlernen ist wahrscheinlich das Wichtigste.
Oh Gott, das ist nichts für mich. Also das ist nichts für mich. Da zerbricht mein Herz. Das ist für mich schwer vorstellbar. Aber hey, ihr habt euch dafür entschieden, jetzt müsst ihr da durch und jetzt guckt ihr euch die an und vielleicht wird alles gut. Und vielleicht seht ihr, vielleicht wohnt sie auch um die Ecke und so bitte. Also, guck mal, das ist doch ein gutes Konzept. Es werden nur Hunde vermittelt, die in der Nähe wohnen.
Das ist, also ich hoffe, man kann halt Kontakt halten. Weißt du, das, also die wohnen tatsächlich nicht allzu weit weg. Das ist schon, also zu Fuß könnte ich da jetzt nicht hin, aber es ist echt nicht weit weg. Und aber noch schöner wäre, man würde ja ab und zu irgendwie Videos oder Fotos oder so sehen, wie es ihr so geht. Oder mal reden miteinander.
Oh, das finde ich ein super Konzept. Oh, das, ja. Das finde ich eben, muss ich mir gerade mal drüber nachdenken.
Das ist schon schön. Also man kann es vielleicht auch schön sehen. Vielleicht muss man gar nicht den Hund immer ganz für sich beanspruchen, um ihn trotzdem noch, ich sag mal, ein bisschen zu begleiten und weiter von ihm oder ihn mitzuerleben, sag ich mal. Ne? Vielleicht muss man da doch noch mal sich mental noch mal für was Neues öffnen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Wie du siehst, ich habe große Pläne. Mal sehen. Ist ja mein erstes Mal, dass ich Mal gucken.
Ja. Sehr, sehr gut.
Wie war denn dein Hund im Moment der Woche?
Erhellend, in unserem Rudel tut sich was, weil wir waren im Wald, wir haben viele Hunde getroffen, das ist oft der Fall. Allerdings sind wir in diesem Wald nicht so oft und das ist so der Lieblingswald von Spanja vor allen Dingen. Da trifft sie viele Hunde, da findet sie gut, da ist sie auch die Chefin, da kennen auch viele Spanja und da kann sie auch irgendwie kurz mal sagen, geh weg, du stinkst. Und niemand regt sich auf. Und bisher war es so, dass sie ja da wirklich irgendwie das Sagen hatte. Und Pelle hat ja immer schon seit jeher seine Freundin Bella beschützt. Also immer wenn ein Hund oder ein Rüde so aufdringlich wurde, dann hast du gesehen, dann plusterte sich Pelle immer auf und ist da hingegangen und so nach dem Motto so kurz gebrummt und nach dem Motto, pass auf, ist mein Mädchen, weiß Bescheid, ne? Sonst Fresse. Und ich glaube, wenn jemand es drauf angelegt hätte, wäre er wahrscheinlich dann irgendwie schwanz eingezogen weggelaufen. Aber erstmal, hau ab, Fresse, meins. Und lustigerweise ist es jetzt so, dass das nicht nur bei Bella so ist, es ist bei allen Hunden so. Wenn er das Gefühl hat, ein anderer Hund aus der Gruppe wird bedrängt, inklusive Bilbo, dann läuft er dahin, ist wirklich wie so ein Preisboxer oder wie so einer, weißt du, so, du kommst hier nicht rein.
Macht er eine dicke Brust und so.
Voll. Die Brust wird doppelt so breit. Der ganze Kerl wird doppelt so breit. Die Ohren liegen an. Das Gesicht wird irgendwie, die Augen werden ganz groß. Und wirklich so, hast du Angst? Hast du Angst? Bist du so einer? ganz krass. Das ist neu. Das ist wirklich komplett neu. Und es ist hat auch nicht mehr so die Anmutung, also nur ein Bauchgefühl. Es hat nicht mehr die Anmutung, so, das ist so, ich mache dicke Backen und wenn es drauf ankommt, verpisse ich mich. Sondern das hat jetzt wirklich so die Anmutung, ich mache dicke Backen, ich bleib hier stehen. Also ich meine es schon ernst. Ich bin nicht unfreundlich, aber es ist klare Jacke.
Und wird das auch gut gelesen?
Sehr gut gelesen.
Ja, dann macht er das richtig. Das ist doch super. Das finde ich ja immer total cool, wenn Hunde so eine gute Kommunikation haben, dass das alles funktioniert auch, ne? Dann muss man ja auch, dann darf man ja auch mal sagen, hier hau mal ab und ich habe keinen Bock auf dich. Wenn das Gegenüber, also wenn man das so gut verkauft, dass das Gegenüber dann sagt, ja, okay, alles klar, kapiert, ciao, finde ich das ja großartig.
Das hat mich, also manchmal denkst du, dann hältst du die Luft an, ne? Also gerade wenn so ein, also passiert ist nämlich, dass ein unter anderem ein ziemlich großer, junger, selbstbewusster Ridgeback-Rüde auch dann irgendwie uns entgegenkam. Und da hältst du dann die kurze Luft an und denkst so, oh, Pelle, oh, der ist durchtrainiert.
Boah, der ist jetzt in die Hose geht.
Das ist ein Kampfsportler, lass mal, der hat bestimmt einen schwarzen Gürtel. Und
und Pelle ist so Straßenkind, ne? Der haut wie auf der Straße und der andere war im Verein. Jetzt das hast ist ein so Problem.
Voll, das ist der Lukas Podolski, das konnte da sein. Das ist wirklich so. Ich glaube, du hast nicht alle. Ja, gut. Also es ändert sich was, interessant zu sehen und ich mal gucken, wo uns das hinführt. Aber schön eigentlich. Unser Thema eigentlich immer mal wieder, dass sich auch die Rangordnung im Rudel verändert. Und augenscheinlich ist es so, dass Pelle jetzt zumindest in diesen Situationen ganz klar fürs Rudel da ist. Sonst war es immer Spanja.
Ja gut, ich meine, sie gibt ja jetzt auch so ein bisschen ab wahrscheinlich und ja, und kümmert sich nicht mehr so und lässt einfach vielleicht auch Dinge laufen, wo Pelle sagt, okay, hier sind hier sind Aufgaben, die nicht übernommen werden, dann mache ich das jetzt mal. Ist ja eigentlich sehr, also man könnte sagen, so soll es laufen eigentlich in einer funktionierenden Gruppe, ne?
Ja, also hat sich was verändert im Rudel, aber ich glaube, das ist alles auf einem guten Weg. Themenwechsel. Das hatte ich mir nämlich ausgedacht, es ist mir immer wieder über den Weg gelaufen und jetzt gerade im Moment ist es aktuell. Nämlich, sind Mischlingshunde wirklich gesünder als Zuchthunde? Das ist ja irgendwie auch so eine alte Mär, man weiß nicht so richtig, woher sie kommt, oder aber ist was dran. Das wollte ich einfach mal so in den Raum gestellt wissen, weil eine Mitarbeiterin von mir, ganz krass, man hört das ja immer ab und zu mal, aber hier ist es jetzt so, die hat einen Hund, der ist 1,5 Jahre alt vom Züchter und hat ständig einen aufgegasten Bauch und man weiß nicht, warum. Und es ist auch so, dass der, also es ist wirklich, die hat jetzt insgesamt, sagt sie, Gott sei Dank hat sie wohl eine Versicherung, aber das sind jetzt insgesamt schon über 12.000 Euro draufgegangen, weil Hund aufgeschnitten, weil Hund Proben entnommen worden sind aus allen möglichen Organen und. Also man ist auf der Suche und man findet aber nichts. Und immer mal wieder ist es besser, dann ist es wieder schlechter und so weiter und so fort. Dann hört man sich um, dann stellt man fest, dass das bei der Rasse, bei gezüchteten Hunden immer mal wieder ein Problem geben kann damit. Dann kommst du eben so schnell wieder auf dieses Bild, was ist mit den Schäferhunden, die hinten so runtergezüchtet wurden, Hüftgelenksdysplasie und so weiter. Und dann eben auch, und das hat meine Tierärztin mir auch immer mal wieder gesagt, in der Statistik, die sie so für sich haben, sind Mischlingshunde deutlich gesünder als der ein oder andere Zuchtrüde, Hündin, was auch immer, Hund. Wie sind deine Erfahrungen da? Also, du hast ja nun täglich mit Hunden auch zu tun. Ich kann es gar nicht richtig beurteilen, aber gefühlt würde ich jetzt Check einen grünen Haken dran machen.
Ja, also ich bin natürlich keine valide Statistik, aber ich kann natürlich aus meinen Beobachtungen der letzten, ja jetzt 25 Jahre, erzählen, dass ich das bestätigen würde. Aber mit Einschränkungen. Also es hängt natürlich von der Hunderasse ab. Es hängt natürlich auch davon ab. Es gibt auch sehr, sehr kranke Mischlinge, weil die kommen mit, wir gehen ja jetzt davon aus, nicht eine Krankheit, die hinterher dazu kam, wie jetzt Mittelmeerkrankheiten, sondern man würde sagen, ja, wir sprechen ja über angeborene Krankheiten, ne, oder dass man dafür quasi prädestiniert ist, eine bestimmte Krankheit zu bekommen aufgrund der Rasse, aufgrund der Zucht. Es wäre jetzt unfair zu sagen, wir vergleichen man kann nicht sagen, ja gut, aber die ganzen Hunde aus Griechenland oder aus so und so, die haben ja Mittelmeerkrankheiten. Ja gut, aber die haben sie ja, weil sie daherkommen und nicht, weil sie als Mischlinge geboren sind. So, und deswegen muss man das jetzt mal ausklammern, weil, dazu kommt bei den Mischlingshunden, je nachdem, wo die groß wurden und wie sie geboren sind, und unter welchen Umständen sie in der ersten Zeit gelebt haben, ist oft durch Mangelernährung oder schlechte Haltungsbedingungen sind Deformationen beispielsweise in den Gelenken oder in den Knochen vorhanden. Aber auch das ist ja später hinzugefügt worden. Das würde ich jetzt also ausklammern wollen, damit es fair ist. Und wir gehen einfach hin und sagen, so wie das Tier geboren ist, ja, gehen wir jetzt von einem gesunden Mischlingshund aus, also einem Hund aus, der in der ersten Zeit vernünftig ernährt worden ist und der jetzt nicht eine Mittelmeerkrankheit bekommt. Und da würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mischling erkrankt, deutlich geringer. Was nicht heißt, dass es ausgeschlossen ist, aber einfach geringer, meinen Beobachtungen nach. Wenn wir jetzt in meiner Hundeschule schauen, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, es sind so viele Hunde, die Ernährungsprobleme haben. Die vertragen so viel nicht. Die haben so viele Allergien. Das sind aber immer die Rassehunde. Also das sind Hunde, die können dann dieses Fleisch nicht essen, jenes Fleisch nicht essen, dieses Öl nicht vertragen oder verdauen. Und das ist echt ein Ritt für die Halter, ne? Weil dann hast du Hunde, die permanente Durchfälle haben, oder Erbrechen oder Blut im Stuhl oder denen geht's elendig, die haben Bauchschmerzen. Das heißt, du rennst ewig rum von Arzt zu Arzt, bis du mal herausgefunden hast. Dann werden Tests gemacht, dann werden Kotproben entnommen. Das ist nicht nur ein riesen Kostenapparat, das ist auch einfach, die Leute haben ja unfassbare Sorge um ihr Tier.
Klar.
Und das beobachte ich sehr, sehr viel bei Rassehunden, also dieses Thema mit der Ernährung. Und dann gibt es bestimmte Rassen, die dann halt auch wieder rassetypische Erkrankungen haben. Also Hunde, die zum Beispiel eher erblinden oder taub sind aufgrund der Zucht, die zu Hautkrankheiten neigen, Hüftdysplasie, Kniedysplasie, Herzerkrankungen. Also es gibt ja bestimmte Rassen, wo man schon weiß, die neigen zu diesem oder jenem. Und gerade natürlich im Bereich der Qualzucht ist das sehr viel zu finden, aber auch bei anderen Rassen, die man jetzt nicht unbedingt dahin verorten würde, hat man schon das Gefühl, dass das eher passiert, dass da eher mal eine Hautkrankheit beispielsweise auftritt oder hier Augenentzündungen permanent sind. Und ich will gar nicht über Bullterrier sprechen oder sowas, sondern wirklich über Hunde, wo du augenscheinlich auf den ersten Blick sagst, das ist so ein gesunder Hund. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr von der Zucht abhängt. Weil wenn der Züchter sagt, ich mische das immer vernünftig durch und ich sorge dafür, dass wir den Genpool immer breit gefächert haben, dann wird das wahrscheinlich auch immer weniger werden. Es gibt aber natürlich das größte Problem, was wir ja immer haben, letztendlich ist ja dieses Vermehrer-Thema oder mal eben schnell oder ich züchte mit einer Handvoll anderen Züchtern zusammen und am Ende mischt sich das nicht vernünftig durch. Und so, glaube ich, entstehen viele Krankheiten bei Zuchten. Und das ist der Vorteil der Mischlinge. Wenn die werden ja nie gezielt vermehrt, sondern das ist, die treffen auf Hinz und Kunst, da gibt's dann halt einen schönen Moment. Und da vermischt sich halt alles querbeet. Und dann hast du halt einen Hund, der ganz überraschend aussieht. Den kannst du vielleicht auch gar nicht richtig zuordnen. Und so bunt, wie er aussieht, so bunt ist vielleicht dann auch einfach seine Genetik und seine DNA. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die ungünstigen Gene nicht vermehren, halt höher. Und ich glaube, so passiert das, oder ich glaube das nicht, sondern so sagt man ja, dass es der Grund ist, warum Mischlingshunde gesünder sind. Einfach weil der Genpool aufgrund dieser zufälligen Verpaarung der Hunde ja sehr stark durchmischt ist. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheiten sich weiter vererben, geringer ist. Und dazu kommt, dass Hunde, die Behinderungen haben, bei der Vermehrung auch nicht so immer gut dastehen. Also es ist ja evolutionär bei Menschen, bei Tieren immer überall so gewesen, dass schwache oder kranke Individuen bei der Fortpflanzung nicht zum Zug kommen und so sich gewisse Dinge dann halt auch nicht weiter vererben. Und wenn da auf der Straße, die beispielsweise, ne, oder in einer freiwilligen Umgebung, wo Hunde sich vermehren, mit wem sie Lust haben, da kommt halt eher der zum Zug, der stärker ist und gesünder, als der krank in der Ecke hockt oder völlig verängstigt und traumatisiert durch seine Erkrankung ist. Bei der Zucht ist es ja nicht der Hund, der entscheidet, mit wem er sich verpaart. Und so kann das halt, glaube ich, schon eher sein, dass halt auch mal Defizite sich weiter vererben. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass viele Zuchtmerkmale bei reinrassigen Hunden ja auch im Ursprung eine Behinderung waren. Also dass Hunde keine Nase haben, ist ja, wenn man es sehr genau nimmt, ja eine Behinderung. Und die hat der Mensch bewusst vermehrt. Und das gilt ja für viele Dinge auch, dass Hunde zweifarbige Augen oder kunterbunt sind, das sind ja Behinderungen eigentlich. Und weil der Mensch die aber hübsch oder interessant findet, vermehrt er diese ja. Und so kann ich mir, weißt du, und du vermehrst ja immer nicht nur Aussehen, du vermehrst ja auch andere Dinge. Und das ist der Punkt, denke ich.
Ja, zumal man muss ja eins sagen, wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht und ich habe gerade irgendwie in Vorbereitung auf die Folge so ein bisschen was gelesen und was ich ganz interessant fand, ist, dass in unserer Wahrnehmung ist das natürlich ganz oft so, weil wenn Rassehunde dann irgendwie Krankheiten haben, die genetisch weitervererbt werden, dann sind das meistens so schwerwiegende Geschichten, die dann auch irgendwie sichtbarer werden. Ne? Und bei, so wie du es gerade auch so ein bisschen skizziert hast, bei so einem, ich sag jetzt mal, bei einer DNA-Wundertüte wie dem Mischlingshund, dann verwässern halt eben einfach auch viele Krankheiten, sodass die gar nicht so sehr zum Ausbruch kommen. Und dazu kommt, dass bei Mischlingen logischerweise, weil das so eine Wundertüte ist, es deutlich schwieriger ist, statistisch auswertbare Daten zu Krankheitsbildern zu bekommen, als bei rassspezifischen Auswertungen. Also das heißt, du bist dann, wenn du in den Bereich der Wissenschaft oder der Statistik kommst, wird es dann echt einfach schwierig, weil wir wissen, wenn du jetzt einen Mischlingshund hast wie Sunny, die vielleicht um die Ecke einzieht oder bei euch bleibt, Entschuldigung, ich komme immer wieder drauf zurück. Nein, dann ist es schon schwer rauszufinden, was steckt in diesem Hund schon drin.
Ja, wenn es nicht ausbricht, meinst du, ne? Weil es nicht ausbricht, ja, genau. Ja, ja. Genau. Und also, dann wird sie sich auch gegebenenfalls, also sie würde sich ja nie, oder man würde sie ja gar nicht bewusst mit jemandem vermehren können, der ja dieselben Merkmale mitbringt, weil wir findet man einen Hund, der die gleichen Merkmale hat wie Sunny, also optisch schon alleine. Die Vermehrung unter Mischlingen ist einfach total willkürlich. Und Willkürlichkeit liebt die Natur ja total. Ja. Und wenn wir jetzt am Beispiel Boogie bleiben, die Erkrankung, die sie hatte, war ja eine Erkrankung, die rassetypisch ist für den Malinois. So. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie daran erkrankt oder erkranken würde, war ultra gering, weil sie ja trotzdem eine Mischlingshündin war. Das ist jetzt in dem Fall blöderweise zwar passiert, ja, aber wäre sie eine reinrassige Malinois-Hündin gewesen und ich hätte sie wieder mit einem reinrassigen Malinois verpaart, dann wäre genau das ist ja Genetik, haben die mir ja auch wirklich wunderschön erklärt, das kannst du lesen in ihrer DNA, dass sie das hat. Und wenn ich sie jetzt verpaare mit jemandem, der das hat, dann werden die Welpen das auch tragen. Ob das ausbricht oder nicht, ist was anderes. Sie können es wieder weiter vererben und das bleibt in der Rasse dann erhalten. Jetzt war Boogie ja eine Mischlingshündin. Sie hatte das jetzt quasi einseitig bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie daran erkrankt war, verschwindend gering. Ist blöderweise jetzt passiert. Aber hätte ich sie jetzt mit einem anderen, willkürlich mit irgendeinem anderen Rüden zusammengetan, dann wäre wahrscheinlich das in der DNA der Welpen wieder nur einseitig aufgetaucht und es würde irgendwann einfach verschwinden. Während hätte ich sie weiter innerhalb ihrer Rasse vermehrt, dann wäre das immer erhalten geblieben. Und ich glaube, das ist halt dieses Prinzip, ne, dass die Natur eigentlich dafür sorgt, dass Dinge, die nicht gut sind, eigentlich auch nicht weitergetragen werden. Wir Menschen machen das aber, dass wir die ganz bewusst eigentlich auch Merkmale nehmen, die krankhaft sind, ne, wie habe ich eben schon aufgezählt habe, und die verpaaren wir wieder miteinander und so potenzieren die sich ja eher, als dass sie verschwinden. Das ist natürlich was total Philosophisches auch, wie richtig oder falsch das ist. Da kann sich jeder jetzt selber ein Bild zu machen. Ich denke, wir sollten uns unbedingt da in Frage stellen als Menschen, ob das so richtig ist, was wir da tun. Wenn wir da Gott spielen und sagen, wir formen Lebewesen nach unseren Wünschen und Ideen und Vorstellungen, ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Tiere zu nehmen. Und was jetzt gerade zum Beispiel zu beobachten ist, das beobachte ich als Hundetrainerin, aber ich vermute, dass auch Tierärzte, also es wäre jetzt eigentlich sehr interessant, einen Tierarzt dabei zu haben, was der da sagt, aber in meiner Tätigkeit als Hundetrainerin trainiere ich aktuell, würde ich sagen, zu 70% Dudelmischlinge. Also irgendwelche Blabla-Dudel, So-So-Dudel, der und der Dudel, Tibet-Dudel, Pudel-Dudel, also all diese Dudels. Ich würde sagen, 70% meiner Kunden gerade sind Dudel. Jetzt ja, ist das Wahnsinn. Ich habe in meiner ganzen beruflichen Laufbahn noch nie so maximal viele Hunde einer Rasse, weil sie sind zwar nicht alle einer Rasse, weil es sind unterschiedliche Dudel, aber es sind alles Dudels. Hatte ich noch nie. Und das ist ein ganz, ganz massiver Trend gerade. Und der kommt daher, dass der Mensch das richtig super findet, dass Hunde gar keinen Dreck machen. Und das macht der Dudel halt sozusagen nicht, weil der ja nicht hart. Das ist bei manchen Menschen, liegt da tatsächlich eine Allergie zugrunde. Bei ganz vielen ist es aber einfach nur angenehm, dass man den Dreck nicht in der Bude hat. Und natürlich, ich kann dir nicht sagen, wie viele Haare ich in meinem Haus habe. Logo. Das ist schon fies irgendwie, ne? Aber so ist das halt, wenn man einen Hund hat. Und ich glaube, auch schon zu erkennen, wo die Reise hingeht. Und ich glaube auch schon zu sehen, wo die ersten Baustellen bei den Doodles sind. Weil du kannst ja gar nicht in der kurzen Zeit so viele Hunde produzieren, ohne sehr viel untereinander auch zu vermehren, weil der Genpool muss ja erstmal, also das muss ja erstmal, muss ja viele Teilnehmende da sein, damit wir viel züchten können. Und wenn eine Zucht oder eine Rasse entsteht, und wir sind ja noch relativ am Anfang mit den Doodle-Tieren, wenn man das jetzt mal auf, ich meine, wie viele Jahrtausende gibt es Hunde? Jetzt Doodles, würde ich sagen, der richtig heiße Scheiß seit 10 Jahren. Da hast du jetzt keine saubere Durchmischung. Und ich weiß jetzt halt auch nicht, wie, das sind ja auch keine anerkannten Rassen, ne? Das sind ja alles Mischlinge. Das heißt, da guckt kein Verband großartig drauf, wobei ich da auch, muss ich sagen, die Verbände, wo die drauf gucken, das ist auch, hat nicht viel Wert. Aber ich will gar nicht so viel Bashing jetzt betreiben. Aber mir geht's jetzt eigentlich mehr darum zu sagen, wenn wir jetzt gerade aktuell schauen, was gerade passiert, der Trend, dass wir jetzt alle Doodles haben. Und also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Hier in Köln haben wir eine Doodle-Epidemie. Und ich finde die ganz toll, die Hunde. Das sind süße, nette Tiere. Die sind, also ich störe mich an diesen Hunden nicht nur nicht. Ich finde die ganz, ganz toll. Das sind liebe, nette Familienhunde, die lernen fein und so weiter. Aber ich sehe auch schon die ersten physischen Erkrankungen. Ich sehe schon, wo die Tierarztbesuche anfangen, was für Sorgen die Leute haben. Und ich denke, dass das schon rassetypische Probleme sind. Und der Pudel als solcher bringt das gar nicht mit. Und der Tibet Terrier als solcher, der bringt das auch nicht mit. Aber jetzt haben wir durch diese schnelle Vermehrung, wahrscheinlich ist da irgendwas entstanden. Und jetzt fangen die an, ihre eigenen kleinen Krankheiten zu bilden. Und Es ist schade, dass das nicht genauer auch einfach reglementiert ist, wie gezüchtet werden darf. Also da hätte ich mir jetzt mal gewünscht, in dieser langen Periode, in der die Grünen in unserem Land was zu sagen hatten, dass sie sich damit mehr befasst hätten und da mal ein paar Sachen auf die Beine gestellt hätten. Klar, es ist was passiert, aber das ist doch verschwindend gering. Wieso haben wir denn jetzt nicht mal echt auf dem Tisch ein Programm liegen, wo es heißt, so, wir dürfen jetzt nicht mehr einfach irgendwie loszüchten. Dazu gibt es jetzt einfach mal einen Regelkatalog. Wir können jetzt nicht einfach weiter Gott spielen. Weil der Endverbraucher, der Mensch, der den Hund kauft, der kann sich das gar nicht vorstellen alles.
Ja, also ich denke, das sind dann immer wieder so Sachen, wo ich wo ich denke, ja, also es gibt ganz viele, die natürlich auch Parteien, die immer wieder mit dem Argument Tierwohl und so weiter kommen, und dann, wenn es um die Konsequenz geht, wird es dann halt auch wieder sehr, 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 sehr dünn. Ne? Also wenn du jetzt gerade, und ich schätze den wirklich sehr, aber wenn du Interviews jetzt plötzlich mit Robert Habeck siehst, und welche Themen der wichtig fand, das ist sehr, sehr weit weg von den Kernthemen der Grünen. Also wirklich sehr weit weg. Jetzt haben wir natürlich eine veränderte Weltlage und deshalb muss er sich wahrscheinlich auch um solche Themen kümmern, ja. Aber ich finde es immer schwierig, wenn du weg von deiner DNA gehst. Aber das ist tatsächlich wirklich ein fast ethisches, politisches Thema. Aber du hast was angesprochen, was ich sehr interessant finde. Und da machen sich eben wenige augenscheinlich Gedanken zu, weil ich weiß nicht, ob du den Maltipo kennst. Also so dieser Mix aus Malteser und Pudel. Auch sehr angesagt, stark im Kommen. Jetzt haben aber beide Rassen ein Problem mit der Patellaluxation, also eine Kniescheibeninstabilität oder beziehungsweise rausspringende Kniescheibe. Und wenn du jetzt solche zwei Rassen mit solchen Veranlagungen verpaart hast, dann kann genau dieser daraus gezüchtete Mischlingshund, was er ja ist, genau dieselbe Anfälligkeit haben. Also du siehst, und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, dass es vor allen Dingen auch die Verantwortung dann von Züchtern ist, da genau nachzugucken und vielleicht einfach mal zu überlegen, wie geht es, aber das ist ja einfach auch nochmal ein riesen Millionengeschäft, wenn nicht gar ein Milliardengeschäft geworden. Insofern reden wir da über einen Wirtschaftszweig und wir wissen, wenn es um Konsum geht, wie dann mit Verantwortung leider oft umgegangen wird.
Also ich sehe das jetzt nicht, dass da die Züchter selber irgendwie ins Handeln kommen werden. Dem Verbraucher mache ich auch nur, also Verbraucher, das klingt ja auch immer schlimm, aber so ist das nun mal, ist ja auch ein Geschäft und da wird ja auch Geld bezahlt. Also der Verbraucher, der ist auch nur bedingt darüber informiert und das ist ein recht komplexes Thema und ich denke, da muss der, das muss von höherer Stelle, da muss der Staat einfach eingreifen. Ne? Und ich bin mir sicher, wenn man Tierärzte da dran setzt an das Thema, die würden dir dazu ein Lied singen können. Und am Ende leidet ja der Hund.
Ja.
Weißt du, das ist. Also ich meine, du kriegst bei keinem Hund, bei keiner Rasse, auch nicht bei einem Mischling eine Garantie für ein gesundes Tier. Ne? Aber es gibt halt einfach Dinge, wo man sagt, das hättest du einfach besser machen können, dann wäre die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich geringer gewesen. Das ist ja wie bei uns Menschen. Du kannst in einer Schwangerschaft alles richtig machen oder du denkst, du machst alles richtig und bekommst trotzdem ja nicht zwingend ein Kind, was kerngesund ist oder keine Allergien hat nachher oder Neurodermitis oder sonst was. Das kannst du nicht immer alles beeinflussen. Aber du kannst halt dein Bestes geben und das ist faktisch nicht der Fall. Und wenn es darum geht, Geld zu scheffeln und vor allem, es darf ja auch jeder züchten. Ja, weißt du, wie oft ich von Leuten höre, ja, finden ihren Hund ganz toll, die wollen mal einen Wurf machen. Was ist das eigentlich für ein Quatsch? Die wollen mal einen Wurf machen. Hey, ihr spielt gerade mit Leben. Mhm. Man macht nicht mal eben einfach so mal einen Wurf. Mhm. Was geht es denn in euch gefahren? Also wer hat euch das erlaubt, euch so darüber zu erheben, einfach mal einen Wurf machen? Das klingt so, als wäre es das Einfachste der Welt. Da steckt so viel dahinter.
Ja, voll.
Ne, und das sollten einfach echt Profis machen, das sollten Züchter sein und die sollten bestens geschult sein, die sollten eine gute Bildung über Genetik und über ihre Rasse, die müssen alles wissen, die müssen genau wissen, was sie tun müssen oder können, um einen gesunden Hund zur Welt zu bringen. Das kann nicht, man geht ja nicht hin, weil dein Hund nett ist und sagst, ich mache mal einen Wurf. Was ist das denn?
Sehr populistisch, aber wenn du ein Tier töten möchtest, musst du eine relativ lange Prüfung machen. Wenn du Hundebabys machen willst, nimm dir einen Mann und eine Frau und los geht's.
Also, ja, das kannst du machen, wie du Bock hast, ne?
Ja.
Ja, und dann, ja, es ist ein Fass ohne Boden am Ende. Also man kann natürlich nur an den Endverbraucher appellieren, dass er sehr genau hinschaut und sich sehr genau anguckt, was gemacht worden ist. Wo hole ich meinen Hund? Was ist das für ein Züchter? Was hat er sich für Gedanken gemacht? Welche Probleme hat die Rasse? Und dann frage ich meinen Züchter, wie sieht's da aus? Was hast du dir dazu gedacht? Ne? Also.
Das war schon mal sehr aufschlussreich. Vielleicht reden wir da einfach ein anderes Mal, in einem anderen Kontext nochmal mehr drüber. Aber ich glaube, wir haben schon relativ viel zum Thema abgeräumt. Danke dafür. Und jetzt kümmere ich mich mal um die Gesundheit meiner Hunde, weil die müssen nämlich auch nächste Woche zum Tierarzt.
Also ich weiß nicht, ob ihr da draußen mich immer doppelt hört. Ich höre mich die ganze Zeit doppelt. Ich habe das Gefühl, ich höre die ganze Zeit ein Echo. Ich hoffe, dass das im Schnitt nachher irgendwie behoben werden kann. Oder ansonsten Entschuldigung, was auch immer das heute hier ist mit meinem Mikro. Und allen da draußen einen tollen Tag.
Dir auch.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Leis.